Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein kann. Ich bin nicht allzu oft hier, aber nachdem ich ja hier in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen bin, ist das immer was ganz Besonderes für mich hier, weil ich immer noch mich wieder zurückerinnere, ja, ganz an den Anfang. Und ich denke, das ist für uns alle gut, wenn wir mal immer wieder zurückdenken an unsere Anfänge, wie Gott mit uns angefangen hat und was er alles schon gemacht hat in unserem Leben. Aber Gott möchte eben nicht, dass wir nur stehen bleiben, sondern wir sollen weitergehen. Und heute in dem Bibeltext, da geht es auch um dieses Weitergehen. Da geht es darum, wie wir leben sollen, wie die Ältesten uns vorleben sollen, wie man in der Nachfolge steht. Und der Grundgedanke des ersten Petrusbriefes, und das ist euch von den Brüdern ja schon öfters gesagt worden in den Predigten, ist, dass wir Mut haben sollen, auf dieser Welt für Christus zu leiden, weil es nämlich in der Ewigkeit mit Herrlichkeit belohnt wird. Und der Grundgedanke von dem, was wir heute lesen, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 6, das will ich mal schon vorne wegnehmen. Das soll eine Ermahnung und Ermunterung sein an die Ältesten oder Älteren und auch an die Jüngeren, für die kommende Herrlichkeit zu leiden. Und zwar, indem die Älteren den Jüngeren dienen und die Jüngeren sich den Älteren unterordnen. Oder genauer gesagt, die Ältesten sollen Vorbilder sein. Die Jüngeren sollen sich, wie gesagt, unterordnen, aber alle sollen sich unter Gott unterordnen. Das ist mal so kurzes Inhaltsverzeichnis von meiner Predigt heute, aber das möchte ich noch viel genauer, hoffentlich auch verständlich ausführen. Lesen wir aber zuerst gemeinsam den Bibeltext. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, also wir haben in Vers 1 gelesen von den Ältesten. Andere Übersetzungen sagen auch die Älteren. Wenn man da in den griechischen Grundtext reinschaut, da heißt es Älteste Presbyteros, das kommt von Presbys, das bedeutet alt oder ein Alter oder auch ein Botschafter. Also das ist sozusagen jemand, der aufgrund seines Alters und seines Botschafterdienstes eine gewisse Ehre, ein gewisses Ansehen hat. Und so sind auch die Ältesten, beziehungsweise Älteren, also die schon länger im Glauben sind, die etwas gereifteren. Und die haben aufgrund ihres Amtes, ihres Dienstes eine größere Ehre von Gott. Aber diese Ehre, die haben sie nicht aus sich selber heraus, sondern nur, weil Gott ihnen diese Ehre verliehen hat, indem er sie nämlich überhaupt erst dazu befähigt hat, ihren Dienst auszuführen. Manchmal werden in der Bibel die Ältesten auch als Aufseher bezeichnet. Dann verwendet Der Grundtext, ein anderes Wort, da heißt dann Episkopos, das bedeutet Aufseher oder Beobachter. Also das soll in diesem Fall, wo das so vorkommt, betonen, dass die Ältesten auf etwas sehen oder eine beobachtende Sorge haben um die Schafe, um die Gemeinde. Aber das Wort, das hier steht, Presbyteros, das hier in Vers 1 steht, das betont, wie gesagt, mehr das Ansehen, die Würde des Amtes. Es geht mehr um das, was man von außen her sieht. Also im Prinzip um die Vorbildfunktion. Ja, und dann schreibt Petrus hier, die Ältesten, die unter euch sind. Ich denke, das ist ganz wichtig. Petrus betont hier, dass die Ältesten nicht irgendwo ganz vorne stehen, ganz weit und nicht erreichbar für die Geschwister, wie es ja oft in der Welt so ist, wenn es da irgendwelche politischen Führer oder andere Leitfiguren gibt, sage ich jetzt mal, militärische Machthaber, die sind gewöhnlich für das Volk unerreichbar. Aber so soll das hier nicht sein, sondern Petrus betont, die sollen mitten unter euch sein. Echte Älteste überheben sich nicht, sondern die wissen, dass sie selber eigentlich auch nur Schafe sind, Schafe des Oberhirten. Etwas herausgerufene Schafe, aber trotzdem nur Schafe. Ja, und dann heißt es weiter in Vers 1, diese ermahne ich. Petrus ermahnt. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich werde heute einigen Bezug zum Grundtext im Griechischen nehmen, um euch auch ein bisschen zu zeigen, dass es manchmal sich lohnt, ein bisschen genauer in den Text einzusteigen und nicht nur einfach die Übersetzung oder vielleicht auch sogar verschiedene Übersetzungen zu benutzen. Hier heißt es nämlich wieder im Griechischen Parakaleo. Vom Para heißt neben und Kaleo rufen. Das ist eigentlich sehr bildlich. Also jemanden zur Seite rufen, nicht vielleicht mit einem kleinen Wink mit der Hand, mit einem Handzeichen. Jemanden rufen, komm doch mal her zu einer kurzen Unterredung unter vier Augen. Um eine ganz bestimmte Wirkung hervorzurufen. Also nicht negativ, in dem Sinn mit dem Zeigefinger, du, wenn du da nicht so und so weiter, sondern nicht tadelnd im negativen Sinne, sondern eigentlich, indem man jemanden herbeiruft und ihm etwas zeigen möchte. Du, pass mal auf, hast du das schon mal dran gedacht? Hast du das schon beachtet? Also eine freundschaftliche Art und Weise, jemanden zu ermahnen. So ist es hier an der Stelle zu verstehen. Ja, und wie ich das so gelesen habe, dann ist mir aufgefallen, ist doch eigentlich interessant, dass der Petrus hier die Ältesten vor den anderen Geschwistern ermahnt. Er macht kein Geheimnis draus. Er hätte ihnen ja auch einen eigenen geheimen Brief schreiben können, den die Gemeinde nicht lesen darf, der nur für die Ältesten bestimmt ist. Aber so war es nicht, sondern er hat ganz öffentlich geschrieben, sodass es jeder lesen kann. Der Grund ist einfach der, Petrus hat nichts zu verbergen. Und indem er genau das tut, indem er nichts verbirgt, gewinnt er das Vertrauen bei den Geschwistern. Er spielt sozusagen mit offenen Karten. Ich denke, bei uns ist es vielleicht nicht immer so. Ja? Wir meinen manchmal, dass es nicht gut ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben. Aber das ist eben genau das, was in dieser Welt passiert. Leute, die etwas im Schilde führen, die können eben nicht alles preisgeben, was sie denken und was sie planen. Aber bei uns soll es anders sein. Wir sollen offen und ehrlich sein. Ein Christ soll eigentlich für die Außenstehenden wie ein Buch zu lesen sein. Unser Leben soll nicht verborgen sein, sondern für alle sichtbar. Damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen, heißt es in der Bibel. Und dieses offene Leben ist aber gerade bei den Ältesten ganz wichtig. Natürlich nicht nur bei den Ältesten, eigentlich bei jedem von uns nicht. Aber gerade bei ihnen, weil sie etwas weiter vorne stehen. Sie haben eine Vorbildfunktion. Wenn die Ältesten dazu neigen, Dinge geheim zu halten, dann werden es auch die Geschwister in der Gemeinde eher tun. Und Getuschel und Geratsche wird dadurch gefördert. Aber wo Dinge im Geheimen getan werden, da herrscht noch die Finsternis und nicht das Licht, zu dem wir berufen sind. und Gottes Licht und Wahrheit. Ja, und bevor jetzt Petrus hier ganz offen die Ältesten anspricht, weist er sich selber noch mit 3 Qualifikationen aus, aufgrund derer er auch berechtigt ist zu ermahnen. Und das ist ganz wichtig auch für uns, dass wir diese 3 Qualifikationen auch aufweisen, wenn wir andere Geschwister im Guten natürlich ermahnen. Wir brauchen diese folgenden 3 Qualifikationen, sonst werden wir nicht ernst genommen. Der erste Punkt ist, schreibt er, ermahne ich als Mitältester. Ich denke, die Betonung liegt hier auf dem Wörtchen mit. Das drückt einfach die enge Beziehung aus, die Petrus zu den anderen Älteren hat. Und im Prinzip ist es doch auch schon in der Welt so, dass man nur dann erwarten kann, von anderen ernst genommen zu werden, wenn man weiß, wovon man redet. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen von meinen Geschwistern auf die Gefahren im Internet hinweisen will, dann muss ich selber ein Nutzer des Internets sein. Sonst bin ich nicht glaubwürdig. Sonst bin ich eigentlich gar nicht qualifiziert, dazu irgendwelche Aussagen zu machen. Und so ist es mit allen Dingen. Wir müssen uns auskennen, wenn wir jemandem einen Rat geben wollen. Und Petrus kennt sich aus. Er kennt das Ältestenamt und er kennt seine Schwierigkeiten. Er weiß, wovon er redet. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt es hier, Zeuge der Leiden des Christus. Naja, Petrus war ja dabei, als Jesus in seinem Dienst von den Pharisäern und Schriftgelehrten verachtet wurde, wie man ihm nachgestellt hat und wie er schließlich verurteilt, gegeißelt und gekreuzigt worden ist für unsere Schuld. Petrus hat verstanden, dass Christus auf dieser Welt leiden musste und erst danach in die Herrlichkeit des Vaters zurückkehren konnte. Er hat verstanden, dass weil Christus litt, auch wir auf dieser Welt leiden müssen. Wenn er also im Folgenden die Ältesten und Jüngeren dazu ermahnt oder sie auffordert, für Christus zu leiden, dann ist es auch wieder etwas, wo er weiß, wovon er redet, er hat auch selber schon gelitten. Und dann noch der dritte Punkt, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit. Petrus darf eben auch, wie alle Kinder Gottes, letztlich an der Herrlichkeit Gottes teilhaben, die wir erst dann in der Ewigkeit richtig erfassen werden und erkennen werden. Auch wieder das griechische Wort hier für Herrlichkeit, Doxa, das bedeutet Ehre und Ansehen. Also schon wieder diese Sache, die man von außen her sieht. Das heißt, Petrus betont hier, dass wir als Erlöste an Gottes Ansehen und an seiner Ehre teilhaben dürfen. Und ich finde, das ist schon eine ganz unglaubliche Sache. Keiner von uns hat das verdient. Und es ist nur aus Gottes Gnade, dass wir daran teilhaben dürfen. Aber diese Ehre, die beginnt eben, und das ist das Wunderbare, dieses ewige Leben nicht erst im Himmel, sondern schon in dem Moment, wo ein Mensch Jesus sein Leben gibt. Und darauf sollen wir schauen. Wir sollen nicht auf das Zeitliche, auf das Vergängliche schauen. Alles in dieser Welt vergeht. Sondern wir sollen unseren Blick, wie wir es heute auch schon gesungen und immer wieder gesagt haben, auf das Ewige ausrichten. Und indem sich Petrus sozusagen als Teilhaber dieser Herrlichkeit versteht, betont er, dass auch er genau diesen Blickwinkel hat auf die Ewigkeit. Und das stellt sicher, dass seine Ermahnungen nicht aus weltlicher Weisheit kommen, sondern sie entspringen göttlicher Weisheit. Und gerade das macht ihn wieder vertrauenswürdig unter die Geschwistern. Ich habe das für mich als die 3 M's bezeichnet. Mitwissender, Mitleidender und Mutmacher. Also wenn wir diese 3 Qualifikationen haben, dass wir mitwissen, dass wir Bescheid wissen, wenn wir mitleiden, wenn wir bereit sind, Mitgefühl zu haben für den Bruder oder die Schwester, die da in Schwierigkeiten steckt, und wenn wir gleichzeitig auch Mutmacher sind, dann werden unsere Ermahnungen auch Frucht bringen. Und genau das hat jetzt Petrus hier gemacht, indem er das hier betont hat. In Vers 2 heißt es, hütet die Herde Gottes bei euch, Auch hier wieder ganz interessant, hüten, was steht da im Grundtext? Da heißt es poimaino, weiden oder hüten. Und ich habe da mal nachgeschaut, das Wort, was hier für hüten verwendet wird, das beinhaltet viel mehr, als es in manchen Übersetzungen wird es ähnlich übersetzt, als das Wort bosko, das eigentlich nur in dem Sinn füttern heißt oder für Futter sorgen. Also ein Schafhirte hat natürlich eine Aufgabe schon auch, er muss auch dafür sorgen, dass seine Schafe was zu fressen haben. Er muss sie auf eine Weide führen, wo sie was Gutes finden. Also für Futter sorgen. Aber er hat noch viel mehr Aufgaben und das ist hier gemeint. Der Schafhirte hat zum Beispiel auch die Aufgabe, dass er die Herde vor Gefahren wie Wölfen bewahren soll. Also vor Irrlehrern zum Beispiel. Indem er sie bewacht und beschützt, indem er schaut, ob die Lehre auch passt, ob sich nicht was eingeschlichen hat. Und indem er sogar notfalls mit den Wölfen kämpft, das heißt, bereit ist, sein Leben zu geben. Und er soll auch die kranken oder verletzten Schafe verbinden oder tragen. Also ein guter Seelsorger sein, wenn jemand hinkt von den Geschwistern, sich um die Geschwister kümmern, die Hilfe brauchen. Um diesen Hirtendienst geht es, um diesen umfassenden, aber im Kleinen trifft uns das alle genauso. Weil die Ältesten sind ja eigentlich nur Ältere, also etwas Gereiftere im Glauben. Aber jeder von uns kann in seinem Umfeld ein Hirte sein für seine Geschwister. Und so ist es auch kein Wunder, dass dann in Vers 4 heißt es dann eben, der oberste Hirte, wenn der offenbar wird, das ist der Archipoimen, also der Erzhirte oder Oberhirte. Ja, und jetzt steht hier in Vers 2, hütet die Herde Gottes bei euch, die Herde. Auch das fand ich wieder interessant. Hier steht Poimnion, das heißt eigentlich kleine Herde. Ist eigentlich schade, dass das nicht hier in den Übersetzungen drin steht. Eine kleine Herde. Petrus ist es ganz wichtig zu sagen, es ist eine kleine Herde. Es ist keine große Herde hier. Die Gemeinde ist eigentlich eine kleine Gruppe. Im Vergleich zur Welt sowieso. Nur wenige werden errettet, die meisten gehen verloren, hat unser Herr Jesus einmal gesagt. In Lukas 13, 23 und 24 steht, es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden. Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ja, und diese kleine, schwache Herde, das ist die Herde, über die die Ältesten oder Älteren die Aufsicht haben. Vielleicht spielt es auch an das Gleichnis von den Talenten an, wo Jesus dann letztlich diejenigen, die über wenigen treu waren, über viel setzen wird. Wenn wir auf dieser Welt, das gilt nicht nur für die Ältesten, das gilt für jeden von uns, im Kleinen treu sind, dann wird uns Jesus viel Lohn geben. Das ist eine demütige Haltung, die wir da einnehmen sollen. Wir sollen auf dieser Welt nicht zu viel verlangen. Und wir sollen über wenigen treu bleiben. Das soll unsere Herzenshaltung, insbesondere natürlich aber auch die Herzenshaltung der Ältesten sein. Und so sollen die Ältesten auch nicht nach großen Gemeinden mit vielen Mitgliedern schielen, sondern sie sollen sich treu um die kleine Gemeinde bemühen, die ihnen Gott anvertraut hat. Vielleicht habe ich mir gedacht, ist es auch nicht von ungefähr, dass der Herr Jesus bei der Speisung der Tausenden kleine Gruppen bilden ließ, zu je 50 und zu je 100. Weil das vielleicht so eine Größe ist, die so eine Gemeinde haben sollte. Gemeinden mit 1000 Mitgliedern oder mehr, kann ich mir schwer vorstellen, dass sich da die Hirten noch um alle Schafe kümmern können. Da kann man das eine oder andere Schaf leicht aus dem Auge verlieren. Und so können wir eigentlich dankbar dafür sein, dass wir nicht so eine große Schar sind, sondern uns in kleinen Gruppen hier, auch heute wieder hier, versammeln können. Ja, und jetzt gibt Petrus im Folgenden noch konkrete Anweisungen, wie sich die Ältesten verhalten sollen. Das heißt, was ihre Motivation, was ihre Herzenshaltung sein soll. Und da zählt er drei Dinge auf. Indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, steht da. Naja, in der Welt, da werden die Leute oft zu irgendwas verdonnert, nicht? Der Chef verdonnert seine Untergebenen zu irgendwelchen Aufgaben. Aber bei uns in der Gemeinde soll es nicht so sein. Niemand soll hier zu irgendetwas verdonnert werden, schon gar nicht zum Ältestenamt. Niemand soll gegen seinen Willen gezwungen werden. Und ich denke, das dahinterstehende Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn Gott dem betreffenden Bruder das Ältestenamt nicht aufs Herz gelegt hat, dann soll er es auch nicht tun. Warum? Weil Gott bewirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Wenn die Gemeinde wirklich wünscht, dass jemand Ältester werden soll, dann soll sie dafür beten, sodass Gott ihm, wenn er mag, ihm dafür das Herz schenkt und erweckt den entsprechenden Bruder. In 1. Timotheus 3,1 heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Hier heißt es ausdrücklich, dass jemand das Ältestenamt begehren soll. Es ist nicht schlecht, es zu begehren, aber dieses Begehren soll ihm von Gott aufs Herz gelegt sein. Und gerade da muss man eben aufpassen, weil wie leicht schleicht sich da bei uns, weil wir ja immer noch im Fleisch sind, eine andere Motivation ein. Es kann eine Motivation dazukommen, die nicht von Gott kommt. Und aus dem Grund belässt es Petrus jetzt hier nicht bei diesem Punkt, sondern er fügt noch zwei Punkte dazu. Zum einen sagt er, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Während der erste Punkt sozusagen ein äußerer Zwang gewesen wäre, wo jemand sozusagen ins Ältestenamt reinschiebt, sagt jetzt Petrus, es soll auch kein innerer Zwang herrschen. Die Motivation soll nicht schändlicher Gewinn sein. Auch wieder hier im Griechischen, da heißt es, Gewinn übersetzt Aischrokerdos in unanständiger Gewinnsucht. Das leitet sich von dem Wort Aischrokerdos, also habgierig, ab. Also es geht ganz eindeutig hier ums Geld. Offenbar damals schon ein Problem in Gemeinden und es ist offenbar auch heute noch ein Problem. Aber die Ältesten sollen ihr Amt nicht des Gelds wegen tun. Das soll ja keiner von uns machen. Keiner soll von uns seine Dienste, die er in der Gemeinde tut, deswegen tun, weil er dafür einen weltlichen Lohn kriegt. Sondern es soll im wahrsten Sinn des Wortes ein Ehrenamt sein. Ein Amt, das man zur Ehre Gottes und nicht für das eigene Wohl, für den eigenen Geldbeutel tut. Etwas, was man unentgeltlich tut, ohne etwas auf dieser Welt dafür zu bekommen. Da geht es also wieder darum, diesen Blick, was den Lohn angeht, auf die Ewigkeit zu haben und nicht schon hier in dieser Welt unbedingt einen Lohn zu suchen. Und die zweite Gefahr, die Petrus hier noch aufführt, ist, ja, nicht zu herrschen, heißt es. Die Ältesten sollen nicht über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Ich denke, das ist eine Kernaussage des heutigen Texts auch. Petrus sagt ja den Ältesten, sie sollen Vorbilder der Herde sein. Vorbilder aber sind keine Herrscher. Jedenfalls nicht in der Gemeinde Gottes. In der Welt ist es anders. In der Welt, da gibt es Herrscher, die die Untergebenen unterdrücken und die selber in Saus und Braus leben, die ihre Macht und Autorität aber nicht rechtmäßig erworben haben, sondern die sie einfach an sich gerissen haben. Diese predigen Wasser, aber trinken selber Wein. Sie verlangen von ihren Untergebenen Opfer zu bringen, sind aber selber keineswegs dazu bereit. Und genau das hat Jesus auch den Pharisäern und Schriftgelehrten vorgeworfen. In Matthäus 23,4 sagte er, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Ja, trotzdem, auch bei uns, weil wir alle noch im Fleisch sind, ist diese Gefahr immer noch da, dass man das Fleisch ja, da handeln lässt, dass man dem zu viel Spielraum lässt. Die Ältesten sollen da aufpassen. Bei ihnen soll das, was sie von anderen verlangen, nichts anderes sein als das, was sie bereits selber tun. Sie sollen einfach ein Leben in Christus vorleben. Aber wie gesagt, das gilt für uns alle, weil jeder von uns, wenn er schon längere Zeit im Glauben ist, ein Vorbild ist für andere. Und nur indem wir diese Vorbilder sind, können wir auch erwarten, von den Geschwistern ernst genommen zu werden. Ja, und jetzt heißt es weiter in Vers 4, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also wenn die Ältesten diese Dinge beherzigen, dann werden sie auch Lohn haben und von dem Oberhirten, also Jesus, den Ehrenkranz oder Siegeskranz empfangen. Ist auch wieder interessant hier, Ehrenkranz, eigentlich steht hier wieder das griechische Wort Stephanos, das heißt jetzt nicht Königskrone, sondern eigentlich mehr ist gemeint der Siegeskranz für einen Sieg in einem Wettkampf. Auch das hatte der Thomas heute schon erwähnt. Sieg in einem Wettkampf oder sogar in einen militärischen Erfolg bezeichnend. Und da passt natürlich, das hatten wir auch schon, denke ich, 1. Korinther 9, 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Dieser Siegeskranz wurde in der Antike aus Eichenlaub, Lorbeerzweigen, Efeu, Olivenzweigen oder auch aus Blumen geflochten. Aber auch die sogenannte Dornenkrone von Jesus wird mit Stephanos bezeichnet. Das heißt, es geht hier eigentlich mehr um einen Siegeskranz, gar nicht so sehr um eine Krone in dem Sinn, weil Jesus nämlich gesiegt hat am Kreuz. Und er hat auch wie ein Sieger ausgerufen, es ist vollbracht am Schluss. Er war kein Verlierer. Und ich denke, das deutet hier einfach nochmal an, dass die Ehre, die Älteste oder Ältere empfangen, damit zusammenhängt, dass man eben wie Christus auch erst auf dieser Welt leiden muss. Aber wie gesagt, das gilt für uns alle. Auf uns alle warten diese Siegesgrenze. Wenn wir die Leiden auch annehmen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir müssen alle durch diese Leiden in die ewige Herrlichkeit eingehen und bekommen dort unseren Lohn. Und dieser Lohn ist dann wirklich ein unverwelklicher, ewiger Ehrenkranz. Und das ist einfach unverdient, nicht? Was haben wir eigentlich groß getan? Und ich denke, so wird es auch dann sein. Wir werden letztlich unsere Siegeskränze, die uns Gott verleihen wird, die werden wir ihm wieder zurückgeben. Nicht, weil wir undankbar sind, sondern wir werden es ihm zu Füßen werfen. Weil er hat alles vollbracht. Er hat uns geschaffen, zum einen, und dann hat er uns sogar noch gerettet durch sein Opfer am Kreuz. Wir haben eigentlich letztlich nur unsere Verlorenheit eingesehen und uns bekehrt. Nicht uns gebührt die Ehre, sondern ihm, weil er unser Schöpfer und unser Erlöser ist. Und so lesen wir auch in Offenbarung 4, die Verse 9 bis 11. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das, was die Ältesten hier tun werden, das werden wir, denke ich, wahrscheinlich alle tun. Wir werden alles das, was uns Gott an Ehre zukommen lässt, wieder ihm zurückgeben. Und dadurch wird dann der Jubel vollkommen im Himmel. Ja, aber zunächst noch mal ein paar Verse, zwei Verse sind es noch. Da geht es jetzt nochmal speziell um die Jüngeren, um die Gemeinde. In Vers 5 heißt es, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Also während die Ältesten eben das Vorgesagte beherzigen sollen, sollen die Jüngeren, also der Rest der Gemeinde, sich unterordnen. Wir sollen uns eigentlich alle gegenseitig unterordnen. Und ich denke, das ist ja schon klar, dass eine Gemeinde nicht funktionieren kann, wenn die Jüngeren nicht auf die Ältesten hören, wenn keiner auf den anderen hört, wenn die Glieder gegen den Kopf streiten oder die Glieder sogar gegeneinander, dann kann das nicht gut gehen. Und im Griechischen steht hier wieder ein Wort, hypotasso. Hypo heißt unter und tasso setzen, vielleicht kommt da das Wort Untertasse her. also von Untersetzen unterlegen. Das heißt also, sich unter Höhere oder Überlegene unterzuordnen. Und jetzt sind die Ältesten aber nicht aus eigener Kraft diejenigen, unter die man sich unterordnen soll, sondern einfach, weil Gott ihnen diese Fähigkeit gegeben hat. Die haben sich das nicht selber ausgesucht. So wie eben der Kopf die Fähigkeit zum Denken hat. Der Kopf ist einfach da. Der Kopf hat sich auch nicht selber gemacht zum Kopf, sondern Gott hat das so angeordnet, dass dieser Leib hier, dieser Körper hier so funktioniert, dass es von einer Zentrale sozusagen gesteuert wird. Ich denke auch, das deutsche Wort unterordnen ist da auch sehr schön. Das passt jetzt hier wirklich gut. Es geht darum, Ordnung herzustellen. Und das geschieht eben, indem sich die Jüngeren den Älteren unterordnen. Alle aber zusammen Gott. Und nur wenn diese Ordnung da ist, dann wird auch Friede in der Gemeinde eintreten und Querelen und Streitigkeiten verschwinden. In 1. Korinther 14, 33 heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Der Friede Gottes kommt nur durch die Ordnung. Von Gott aus ist und wird letztlich alles geordnet. Er ist das letztendliche Haupt. Und darunter gibt es dann Unterhäupter, die auch wieder von Gott eingesetzt sind. Und genau so ist es in der Schöpfung. Auch in der Schöpfung ist alles strukturiert. Wenn ihr euch mal so eine Zelle anschaut, habt ihr mal sowas gesehen, so einen Film, welche Prozesse da drin ablaufen, da sind Maschinen drin, Apparate. Das ist hochkomplex, was da abläuft. Und das funktioniert, kann man schon fast sagen, wie ein Uhrwerk. Wenn ein Zahnrad sich weigert, weiterzulaufen, dann kommt die ganze Maschine zum Stehen oder es bricht dem Zahnrad ein Zacken aus. Also das kann nicht funktionieren. Alles hat sozusagen seine Ordnungen und fest vorgegebenen Beziehungen. Und bereits im ersten Kapitel der Bibel wiederholt Gott 10-mal, dass er alle Tiere nach ihrer Art schuf. Wenn Gott 10-mal etwas wiederholt, dann muss es wirklich wichtig sein. Noch dazu in einem Kapitel. Das heißt, die Tiere wurden da nicht als chaotischer Haufen erschaffen, der sich dann wild und ungezügelt mittels Evolution weiterentwickelt hat, sondern als getrennte Tierarten, die Artengrenzen nicht überschreiten können. Und genau das beobachtet man. Man kann Hund mit Hund kreuzen, Katze mit Katze, aber Hund mit Katze, das weiß jeder Züchter, kann man nicht kreuzen. Da sind Grenzen da, die kann man nicht überschreiten. Und der Grund ist einfach der, weil es gar nie Evolution gab, von den niedrigen zu den hohen Tierformen, weil Gott ganz einfach gar keine niedrigen Tiere schuf. Wenn man sich die einfachsten Lebensformen anschaut, dann sind die in Wahrheit weit komplizierter als die kompliziertesten Geräte und Maschinen, die sich der Mensch bisher je ausdachte. Während aber Gott jetzt dieser große, ordnende Faktor in unserem Leben ist, was wir in der Schöpfung sehen können, aber auch sonst, ist der Teufel der große Durcheinanderbringer. Er ist einer, der die perfekten Ordnungen Gottes stören will. Und das heißt, letztlich kann er auch nur zerstören. Er kann selbst nicht wirklich erschaffen. Denn um erschaffen zu können, muss ich auch ordnen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wenn wir die beiden Grundwahrheiten, dass wir nämlich Geschöpfe sind, das ist die eine Grundwahrheit, und die zweite, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir Sünder sind, wenn wir das nicht beherzigen, dann resultiert daraus in unserem eigenen Leben Unordnung und Zerstörung. Wir tun uns sozusagen selber weh. Zu sündigen, das heißt gegen Gottes Ordnungen zu verstoßen, führt dazu, dass wir uns selber verletzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir das Gesetz der Schwerkraft, das uns von Gott gegeben ist, ignorieren und ohne Sicherung im 10. Stock aus dem Fenster springen, dann hat das in der Regel tödliche Folgen. Wenn wir aber das Gesetz der Schwerkraft beachten und vorher einen Fallschirm anlegen, dann stehen unsere Überlebenschancen ganz gut. Obwohl ich jetzt keinem von euch dieses Experiment zur Nachahmung empfehle, weil man Gott nicht herausfordern soll. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Es geht darum, dass man sich mit der Realität auseinandersetzt. Unser Gott hat eine physische, fassbare Realität erschaffen, in der wir hier stehen. Und die Naturgesetze zu vernachlässigen oder nicht zu berücksichtigen, führt eben in der Regel dazu, dass man sich nur eine blutige Nase holt. Genauso ist es aber so, dass Gott auch der moralische Gesetzgeber ist. Er hat perfekte moralische Maßstäbe aufgestellt. Und wenn wir die vernachlässigen, dann tun wir uns genauso weh. Aber trotzdem ist es so, dass der natürliche Mensch das nicht gerne tut. Er ist geradezu unvernünftig. Und leider ist es auch bei uns, Kindern Gottes, immer noch so, dass immer wieder der alte Mensch durchbricht und sich zu Wort meldet. Und so ist es mir gegangen vor einem Jahr in unserem Hauskreis. Da hat mich dann eine Schwester plötzlich ermahnt, dass ich mich nicht unterordnen könne. Das war gerade zu einer Zeit, wo ich viele Vorträge gehalten habe und wo dadurch, durch diese vielen Vorträge, der alte Mensch in mir wieder stärker wurde. Und der hat sich was eingebildet. Aber wie es so ist, Gott lässt seine Kinder nicht laufen. Und so hat er dann die Notbremse bei mir gezogen und hat mich mit Lungenentzündung zu Boden geworfen. Und zwar auf einen Schlag, das ging innerhalb von einer Stunde. Hier lernte ich dann endlich meine Lektion und habe mich unter Gott gedemütigt. Ich habe auch erkannt, was los war, hatte viel Zeit zum Nachdenken und habe ihm dann meinen ganzen Vortragsdienst hingelegt. Ich habe das Amt abgegeben, allen Ernstes. Ich habe ihm gesagt, ich höre damit jetzt ganz auf. Ich war wirklich so weit, ganz aufzuhören. Ich habe gesagt, wenn du, Herr, mir keine deutlichen Signale gibst, mache ich nicht weiter. Ich habe sozusagen meine Gabe zurückgegeben. War bereit zu verzichten. Und da ist dann das Wunder passiert. Sobald ich das gemacht hatte, hat es nicht lange gedauert, bekam ich E-Mails und Ermutigung von Menschen außerhalb unserer Gemeinde, die ich gar nicht kannte, dass ich weitermachen solle. Teilweise auch von Geschwistern, die ich kannte. Und so habe ich dann gebetet und habe dann schließlich doch erkannt, dass es Gottes Wille ist, dass ich weitermachen soll. Und das tue ich jetzt auch seitdem. Aber meine Herzenshaltung ist verändert. Ist anders als vorher. Ich weiß jetzt, Gott sitzt im Regiment. Das wusste ich vorher auch schon, natürlich. Aber es war mehr eine Verstandesentscheidung. Es war noch nicht so tief im Herzen verwurzelt. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich gut verwurzelt ist, dass der Herr nicht wieder sowas mit mir machen muss. Aber ich denke, ich weiß jetzt, worauf es ankommt, dass wir unsere Dienste machen sollen und trotzdem in der Demut bleiben sollen. Und ich weiß auch, dass er mir jederzeit meine Fähigkeiten wieder nehmen kann. Ich könnte nächsten Sonntag hier schon immer vorne stehen, wenn er will. Könnte mir die Fähigkeit jederzeit nehmen. Es geht um die richtige Selbsteinschätzung vor Gott. Demut bedeutet nicht Selbstverachtung, dass ich mich selber verachte, sondern das heißt, wie gesagt, dass ich mir einfach über zwei Dinge vollkommen im Klaren bin. Und zwar wirklich von Herzen bis ins Innerste, dass ich ein abhängiges Geschöpf bin. Ich bin geschaffen, ich habe mich selber nicht gemacht, ich kann mich selber nicht am Leben erhalten, ich kann mir selber kein Leben geben und ich bin erlösungsbedürftig. Ja, und diese Herzenseinstellung ist einfach notwendig. Demut kommt von dem griechischen Wort tapeinos, das bedeutet auch niedrig. Also Demut hat in erster Linie damit zu tun, dass man sich selbst niedriger als Gott erkennt. Und in der Tat ist es ja absolut berechtigt, das so zu sehen. Wir haben uns selber nicht erschaffen. Keiner von uns hat sich selber erschaffen. Keiner von uns hat sich selber in die Welt gerufen, sondern wir wurden nicht gefragt, sondern Gott hat einfach angeordnet, dass wir existieren sollen. Wir können gar nichts erschaffen, nicht einmal das kleinste Staubkorn. Und wir sind nicht sündlos und können, tja, und wollen eigentlich nicht einmal als natürlicher Mensch von uns aus heraus sündlos leben. Das ist auch wieder eine Sache, die nur Gott ist. Er ist selber ist sündlos. Er ist selber rein, er ist heilig und er ist der Einzige, der uns diesen Wunsch auch geben kann und den er uns, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, auch gegeben hat, diesen Wunsch, rein und heilig zu sein. Und ich denke, das ist auch das rechte Gegenmittel, zu wissen, dass wir niedriger sind in dieser Hinsicht als Gott, das rechte Gegenmittel gegen den Stolz, nämlich gegen die Ursünde, wie Gott sein zu wollen. Da will man sich ja auf die gleiche Stufe wie Gott stellen, nicht? Die heilsame Erkenntnis ist, wie gesagt, dass man nur Geschöpf und Sünder ist. Und diese heilsame Erkenntnis, und das ist jetzt eigentlich wieder so widersinnig für den natürlichen Menschen, die paart jetzt Gott mit der Belohnung. Sobald der Mensch das nämlich eingesehen hat, wird er belohnt mit der vollen Vergebung und er wird sogar mit der Sohnschaft belohnt, wenn wir an seinen Sohn glauben. Und so hat Jesus uns vorgemacht, wie ein Mensch wirklich sein sollte. Wer Jesus anschaut, der erkennt einen Menschen voller Demut vor Gott, dem Vater. Jesus hat sich vollständig dem Willen des Vaters untergeordnet. Er hat getan, was der Vater wollte, weil er mit Demut erfüllt war. Diese Demut aber kam aus der Liebe zu seinem Vater. Und ich denke, das ist uns auch nicht unmöglich. Das können wir auch tun. Das kann jeder von euch, wenn ihr Kinder Gottes seid. Indem wir auf die Liebe des Vaters sehen, ja, woran sehen wir die? Wir sehen die daran, aus dem bekannten Bibelvers, dass er seinen geliebten Sohn für uns am Kreuz dahingab. Wenn wir das immer wieder uns vor Augen halten, dann können wir auch Gott lieben. Und aus dieser Liebe zu Gott können wir dann in der rechten Erkenntnis und Abhängigkeit von Gott bleiben. Was mir da immer hilft, ist der Psalm 103, das ist mein Lieblingspsalm im Übrigen. Da heißt es in den Versen 1 bis 4 und 13 bis 16, zum einen von der Erlösung der Sünde und von unserer Sterblichkeit. Ich lese mal die Verse 1 bis 4 erstmal vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann, in den Versen 13 und 16, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Das erinnert uns alles deutlich daran, dass der Herr derjenige ist, der uns erlöst, dass er uns alles Gutes tut, dass er uns krönt und wer wir eigentlich sind, dass wir wie Staub sind, dass wir wie Blumen sind, die auf dem Feld heute blühen, mit 30 Jahren vielleicht, noch hübsch, mit 40, 50, 60 sieht es dann nicht mehr so schön aus. Wir vergehen und das ist heilsam, dass wir das wissen. Es heilt unseren Stolz, obwohl der nie geheilt werden kann, der kann eigentlich nur besiegt werden. Ja, alles ist Gottes Werk, wir tragen nichts dazu bei. Im Gegensatz aber zu dieser Demut steht eben der Hochmütige. Der Hochmütige, griechisch Hyper, Ephania, ja, das kommt jetzt von dem Wort Hyper wieder, über und Phaino, erscheinen, also ein Übererscheinender, also jemand, der mehr erscheint, als er eigentlich ist. Einer, der mehr aus sich macht, als ihm zusteht, jemand, der sich aufbläht. Und zwar, der sich sowohl Gott als auch gegenüber den Mitmenschen gegenüber aufbläht. Ja, und so eine Einstellung zu haben, ist einfach dumm, weil sie einfach falsch ist. Sie ist nicht in Übereinstimmung mit der Realität. Der Stolze will nicht zugeben, dass er niedriger ist als Gott. Er verschließt ganz bewusst seine Augen vor der Wahrheit. Er wählt ganz bewusst die Dunkelheit und nicht das Licht. Und warum tut er das? Ja, wenn er ans Licht käme, dann müsste er ja der Wahrheit ins Auge sehen. Dann würde seine ganze Torheit aufgedeckt werden. Ja, und wenn er dann einmal im Licht steht, dann kann er eigentlich nur zwei Dinge tun. Entweder er kann sich der Wahrheit mit Gewalt widersetzen, wenn er daran denkt, wie die Juden den Stephanus nach seiner gewaltigen Ansprache gesteinigt haben. Die Worte haben sie angerührt im Herzen. Sie haben Gott reden hören, aber sie haben darauf reagiert mit Steinigung. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann Gott in seinen Gedanken steinigen, man kann sich von ihm vollkommen abwenden. Oder man kann die Wahrheit annehmen und sich demütigen. Der Hochmütige ist letztlich dumm, weil er die gewaltige Hand Gottes nicht erkannt hat. Er hat nicht verstanden, dass Gott allmächtig ist, dass er alles kann, was wir uns jemals erträumen können, und vielmehr, dass er aus dem Nichts Menschen und Dinge erschaffen kann. Und er hat nicht verstanden, dass Gott nicht nur physisch allmächtig ist, sondern auch moralisch. Er ist auch der moralisch Allmächtige. Gottes moralische Maßstäbe sind perfekt. Er selbst ist vollkommen sündlos und rein. Er hat noch nie gesündigt und er wird bis in alle Ewigkeit nie sündigen. Unter diesem Gott, unter seine Hand, unter seine Führung und Weisung sollen wir uns demütigen. Und da sollen wir uns den Ältesten unterordnen, die Jüngeren, den Ältesten, alle miteinander, aber Gott zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Ich fasse nochmal zusammen. Die Ältesten sind besonders herausgerufene Schafe. Sie sollen Hirten der Gemeinde sein. Es gilt aber auch für jeden von euch, der schon länger im Glauben ist. Jeder kann für seine Geschwister ein Hirte sein. Dieser Hirte soll demütig die kleine Herde, die ihm anvertraut ist, versorgen, leiten und schützen. Das soll freiwillig geschehen, nicht für Geld beispielsweise. Man soll auch nicht über die Herde herrschen, sondern man soll Vorbild sein für die Herde. Die Ältesten insbesondere sollen die anderen Geschwister der Gemeinde ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Also es soll eine Ermutigung sein, wenn man auf die Ältesten schaut. Sie müssen aber als Vorbilder auch nicht perfekt sein, sondern was verlangt wird, ist, dass sie offen und ehrlich sind, so wie der Petrus das auch gemacht hat mit seinem Brief, wo er offen und ehrlich vor allen ermahnt hat. Sie sollen andere ermahnen und offen auf Sünde ansprechen, aber auch sich selbst ermahnen lassen. Jeder von uns soll sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn ihn ein Bruder oder eine Schwester ermahnt. Denn wenn das so ist, dann tut es Gott selbst. Und wir sollen uns demütig fragen, was mit unserem Herzen nicht stimmt. Wenn man ermahnt, dann soll man das als solcher tun, der weiß, wovon man redet. Also die drei M's hatte ich schon genannt. Als Mitwissende, also als solche, die Ahnung haben, als Mitleidende, als solche, die Mitgefühl haben und als Mutmacher, die an die ewige Herrlichkeit, die uns bevorsteht, erinnern. Die Jüngeren aber, also die restlichen Schafe der Gemeinde, sollen sich unterordnen. Sie sollen sich ein Vorbild an den Ältesten nehmen und es ihnen versuchen, in ihrem Lebenswandel nachzutun. Alle aber, Älteste und Jüngere, sollen sich unter Gott unterordnen und sich demütig unter seine Hand begeben. Jeder soll sich dem anderen unterordnen, soll sich den Ordnungen, die Gott eingesetzt hat, fügen und einander in Respekt, Demut und Liebe begegnen. Amen.